Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem Datenschutz-Podcast der CT. Heute in der Folge 57 sprechen wir über Datenschutz und IT-Sicherheit. Welche Rolle spielt IT-Sicherheit im Datenschutz und welche Rolle spielt der Datenschutz bei der IT-Sicherheit? Wir zeichnen heute auf am Mittwoch, den 22.02.2022. Was für ein schönes Datum. Und auch heute bin ich nicht Holger Bleich, sondern Achim Bartschok. Ich bin Redakteur beim Computermagazin CT und vertrete Holger Bleich heute in der Auslegungssache und habe aber wie immer an meiner Seite meinen Kollegen Jörg Heidrich. Hallo Jörg.
Hallo Achim. Wer Achims Stimme bekannt vorkommt und seine Intonation, könnte es eventuell sein, dass er ihn schon mal im CT-Uplink gehört hat. Das war jetzt sehr CT-Uplink-mäßig anmoderiert, aber dafür haben wir dich ja dazu gebeten. Holger ist noch unterwegs, der ist aber wahrscheinlich bei der nächsten Aufzeichnung wieder dabei und lässt schöne Grüße ausrichten. Und wie immer haben wir einen Gast, der heute schon zum zweiten Mal dabei ist. Das letzte Mal war er in Nummer 37, ist auch schon fast wieder ein Jahr her, Alter. Und zum Thema Anonymität. Und herzlich willkommen, Adrian Schneider. Hallo Adrian.
Schön, hallo, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf.
Ich darf dich kurz vorstellen in bewährter Manier. Du bist völlig überraschend Jurist, obwohl, na gut, wir haben nicht immer nur Juristen, aber doch schon deutliches Juristenübergewicht, wie ich zugeben muss. Du hast auch völlig überraschend studiert, und zwar in Marburg und Münster, und warst dann im Referendariat unterwegs, unter anderem beim BSI. Hast aber, und das unterscheidet dich von vielen anderen Juristen, vor Abschluss deiner juristischen Ausbildung über 10 Jahre als Softwareentwickler in den Bereichen Web, Mobile und Games Development gearbeitet. Was hast du denn da so gemacht, bevor ich dich weiter vorstelle?
Im Zweifel alles. Aber so, was man so als Freelancer so macht, war tatsächlich auch mal bei einem Startup unterwegs, habe da die Technik gemacht. Kurzefrage.de hieß das damals, ist dann von gutefrage.net gekauft worden, und habe da viele, viele Jahre meine Tech-Erfahrung gesammelt.
Spannend. Ja, das kommt ja sicherlich jetzt auch zugute, denn inzwischen hast du dich ja dann doch für die Juristerei entschieden und bist Anwalt bei der internationalen Kanzlei Osborne Clark, berätst im IT- und Datenschutzrecht, und dein Schwerpunkt ist, das kommt mir persönlich auch ziemlich bekannt vor, an Schnittstellenthemen zwischen Technik und Recht. Und da bist du unter anderem im Bereich der rechtlichen Begleitung von innovativen IT-Lösungen, insbesondere im Bereich Cloud, Smart Data, Machine Learning, und hast noch einen anderen großen Schwerpunkt im Bereich Beratung von Versicherungsunternehmen zu Fragen der digitalen Transformation.
Ja, alle Buzzwords, kann man sagen.
Ja, die haben wir sauber abgeräumt. Und ja, daneben schreibst du viel, redest viel, und man kann viel von dir lesen, und das tue ich auch sehr gerne. Und du bist auch Mitbegründer und Autor eines der größten deutschen Blogs zum Thema IT-Recht, nämlich welchem, Adrian?
Dem Telemedicus. 16 Jahre sind wir jetzt alt geworden.
Und was macht ihr da so? Also für Leute, die euch nicht kennen?
Also wir schreiben über alles Mögliche im Bereich des IT-Rechts, wenig überraschend. Machen eine jährliche Sommerkonferenz, in den letzten Jahren digital, dieses Jahr hoffentlich bald wieder dann in Person. Ja, ist ein freies Projekt, wo ganz viele verschiedene Leute aus Kanzleien, der Wissenschaft, Unternehmen, also aus allen Bereichen des IT-Rechts zusammenkommen und spannende Dinge zum IT-Recht machen.
Prima. Ja, dann grooven wir uns mal so langsam auf unser Thema heute ein. Wir wollen heute sprechen über die Wechselbeziehung zwischen Datenschutz und Technik oder Datenschutz und IT-Sicherheit insbesondere. Dazu habe ich passend ein
das Bußgeld der Woche.
Empfänger unseres Bußgelds der Woche ist heute das Gesundheitsamt einer Region in Italien. Das wäre in Deutschland nicht möglich, weil ja die staatlichen Stellen keine Bußgelder bekommen können, obwohl man sich manchmal durchaus wünscht, dass sie das bekommen könnten. Und es geht um die Verletzung von insbesondere von zwei Artikeln der DSGVO, über die wir gleich noch reden würden, nämlich Artikel 5 und Artikel 32. Artikel 32 ist so der Standard Hauptartikel zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. Und was war passiert? Dass die italienische Datenschutzbehörde nahm Ermittlungen auf gegen das Gesundheitsamt, nachdem Medien über Sicherheitslücken beim System zur Verwaltung von Covid-19-Daten berichtet hatten. Das ist, glaube ich, auch bei uns ein Riesenthema. Ich habe mir immer mal so ein bisschen die Datenschutzbestimmungen und Durchführungen bei den diversen Testzentren, bei denen ich war, mal angeschaut, und ich war jedes Mal völlig überrascht und irritiert. Hier hatte dieses Gesundheitsamt eine App verwendet, um QR-Codes zu scannen, die an alle Personen geschickt wurden, die halt entsprechend getestet wurden. Und über den QR-Code war es möglich, medizinische Aufzeichnungen und Krankenhausaufenthalte der Getesteten einzusehen. Soweit so üblich und soweit so erstmal nicht gefährlich. Aber die werten Kollegen hier haben eine absolute Standarddummheit begangen, die wir auch regelmäßig bei unserer Berichterstattung beobachten, denn die haben den QR-Code nicht zufallsgeneriert, sondern immer den gleichen einfachen Aufbau verwendet, bei dem jedem Getesteten eine eindeutige Nummer zugewiesen war, und die Nummer war aufsteigend. Also Klassiker, man hätte einfach dann irgendwelche Nummern ausprobieren können und dann wunderbar rausfinden können, welcher der Betroffenen infiziert ist oder im Krankenhaus oder sonst was, dem sonst noch so passiert ist. Also nicht besonders clever, aber immer noch echt häufig. Ich kann mich gerade erinnern, wir haben letztens gerade wieder sowas gehabt, was wir darüber berichtet haben. Die Datenschutzbehörde erkannte daran eine Verletzung der Pflicht, technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die ein angemessenes Sicherheitsniveau mit sich bringen. Und zudem hatten die auch keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt. Über Datenschutzfolgenabschätzung haben wir schon mal geredet. Ist aber eine Weile her. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine eigene Sendung zu. Adrian, nach meiner Beobachtung in meiner Beratungspraxis, Datenschutzfolgenabschätzung ein absolutes Riesenthema gerade. Also allen Unternehmen kommt plötzlich hoch, dass sie doch irgendwie viel zu wenig haben und da durchaus ein gewisses Risiko besteht. Ist das bei euch auch so?
Ja, sieht man klar. Nicht nur die eigentlichen Datenschutzfolgenabschätzungen, sondern generell die Dokumentationspflichten. Das ist den Behörden extrem wichtig. Ist auch manchmal ein ganz netter Trick für die Behörden, weil man sich vielleicht auch gar nicht unbedingt mit den Einzelheiten inhaltlich befassen muss, sondern solange man sagen kann, okay, es mag zwar alles sein, dass ihr das berücksichtigt habt, aber ihr habt halt keine Dokumentation davon, dafür haben wir euch schon, dann braucht man nicht weiter in die Prüfung einsteigen. Insofern, und dazu gehört natürlich auch die Datenschutzfolgenabschätzung, ne? Wenn man einfach die formell nicht gemacht hat, kann das schon selbst für sich genommen ein Verstoß sein. Sehen wir auch, wobei ich auch meine, also dieses Thema jetzt mit inkrementierenden IDs, da hätte man jetzt auch nicht eine Datenschutzfolgenabschätzung für gebraucht, um rauszufinden, dass das eine schlechte Idee ist. Insofern ist das hier, glaube ich, eher nur so ein Begleiteffekt.
Also ich erinnere mich auch, dass mit den IDs ist tatsächlich was uns immer wieder auch heute begegnet. Also ich weiß, der letzte Fall, der mir einfällt, in dem wir bei CT drüber geschrieben haben, war ein Fitnesscenter, quasi, wo man die Daten von anderen Nutzern darüber herausfinden konnte, in vorausgefüllten Formularen. Und ich wollte auch bestätigen, was du sagst mit den Corona-Testcentern. Die sind ja jetzt nicht vom Gesundheitsamt, sind ja oft, oder sind ja meistens privat. Und da haben wir, seit 2020 ständig Fälle gehabt über unseren Tippgeber auch, wo Menschen uns darauf hingewiesen haben, hey, die haben das so schnell aufgezogen, offensichtlich softwareseitig nicht so gut hinbekommen. Das hat es manchmal, weil es so kleine Fälle waren, noch nicht mal unbedingt immer in die Berichterstattung geschafft, sondern dann haben wir irgendwie den Testcentern Bescheid gegeben und den Datenschutzbehörden. Aber das ist unheimlich oft passiert und wir kriegen immer noch, ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber immer noch Fälle mit, wo so ein Testcenter einfach nicht aufpasst. Und das sind ja gerade Gesundheitsdaten. Da geht es jetzt schon um wichtige Sachen. Also ein Beispiel nur, das werde ich nie vergessen. Da hat ein Corona-Testcenter ein JSON-Objekt mit allen Testergebnissen immer schon mitgeschickt, damit es auf Nutzerseite einfacher war, sein Testergebnis rauszufinden. Das heißt, auf der Webseite standen im Prinzip im Verborgenen eigentlich alle Testergebnisse drin. Zum Glück nicht mit den Namen, aber trotzdem mit IDs. Und das, also das ist natürlich was, da fragt man sich manchmal schon, wie die Sachen programmiert sind.
Ich erinnere mich, dieses inkrementierte IDs war auch der Beginn des Untergangs von StudiVZ, als damals massenhaft die Profile darüber abgecrawlt werden konnten, indem man halt einfach die IDs durchinkrementiert und auf einmal eine Datenbank aller Nutzerdaten hat. Also das Problem ist wirklich sehr alt.
Und sehr aktuell.
Und sehr aktuell.
Die Dummen sterben aktuell nicht aus. Wobei mein schönstes Erlebnis in Sachen Corona-Tests, ich glaube, ich habe es hier vielleicht sogar schon mal erzählt, war ganz am Anfang, als man so mit den ersten Tests, ich glaube Anfang letzten Jahres oder so, als das Wetter wieder besser wurde, wo die hier vor einem Biergarten in Hannover tatsächlich so ein Corona-Testzentrum in einem Wagen hatten. Und der Typ, der vorne die Ergebnisse ausgab, saß halt vorne auf der Beifahrerseite und hatte auch schon ordentlich getankt, das hat man auch gemerkt. Und der hat dann tatsächlich die Testergebnisse da rausgebrüllt. Ja, so. Heidrich, negativ! Also gut, das war irgendwie das erste Mal, dass ich wieder draußen war nach 1000 Jahren, also war es wahrscheinlich schon vorletztes Jahr, aber deswegen habe ich nichts gemacht, aber das war schon sehr irritierend, muss ich sagen. Gut, er hat immer nur negativ. Bei positiv wäre es, glaube ich, richtig unangenehm geworden.
Ja. Auch das Nicht-Rumbrüllen könnte eine technische und organisatorische Maßnahme sein.
Ja, genau. Muss man zwingend dokumentieren bei Folgenabschätzungen berücksichtigen. Brülle, sensible personenbezogene Daten nicht rum. Ja, da sind wir quasi schon im nächsten Thema, Datenschutz und IT-Sicherheit. Wir wollen so ein bisschen am Anfang reden über das Verhältnis von Datenschutz und IT-Sicherheit. Ich persönlich bin der Ansicht, oder ich erzähle das auch auf meinen Vorträgen, dass jetzt IT-Sicherheit, und das war früher so ein bisschen so, aber ich finde, jetzt ist es stärker geworden, ein elementarer Bestandteil des Datenschutzes geworden ist. Nicht zuletzt durch den Artikel 32, über den wir gleich mal reden. Und ich vertrete auch durchaus der Ansicht, und darüber kann man sicher streiten, dass das umgekehrt so ist, dass man IT-Sicherheit eben auch nicht mehr ohne Datenschutz denken sollte. Würdest du der These zustimmen, Adrian?
Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt, da können wir jetzt Feierabend machen. Dann können wir jetzt Feierabend machen.
Okay. Nee, absolut. Dann haben wir endlich mal den Rahmen von einer Stunde gehalten.
Genau. Nee. Nein, absolut. Also es gibt natürlich Überschneidungen zwischen beiden Bereichen, aber erstmal ist es halt was Unterschiedliches. Es hat unterschiedliche Zielrichtungen. Man kann das eine nicht ohne das andere denken, aber beides für sich hat halt eigene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das ist jetzt noch sehr abstrakt. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, das noch ein bisschen mehr mit Leben zu füllen.
Ja, und ich glaube, was du sagst, Jörg, ist einfach, einem fallen wenige Beispiele ein, wo personenbezogene Daten heutzutage nicht in der Datenbank liegen. Und sobald irgendwo die Daten natürlich digital gespeichert sind, ja, also zum Beispiel auch beim Arzt sind Röntgenbilder inzwischen meistens digital vorhanden, ne? Und sobald die digital gespeichert sind, muss ich mir eigentlich selbst als kleinstes Unternehmen über IT-Sicherheit Gedanken machen. Das heißt, diese Verbindung, glaube ich, die ist fast überall zwangsläufig gegeben.
Ich glaube, man muss sich vor allem die Zielsetzung von beiden Themen nochmal genauer angucken. Also Datenschutz dient eben dem Schutz personenbezogener Daten. Dazu gehört natürlich auch, dass ich diese Daten so verarbeite, dass sie nicht irgendwo landen, wo sie nicht hingehören. Und das ist dann natürlich auch ein IT-sicherheitsrechtlicher Aspekt im Datenschutz. IT-Sicherheit selbst geht es aber ja gar nicht nur um personenbezogene Daten, sondern IT-Sicherheit heißt ja erstmal, ich muss meine Systeme und meine Infrastruktur schützen. Und zwar völlig egal, ob da jetzt personenbezogene Daten drauf sind. Mir geht es eben um die Sicherheit der Systeme und Infrastrukturen selbst. So. Und da kann es ja durchaus auch Konflikte in den Zielen geben, ne? Also zum Beispiel die Frage, was darf ich eigentlich mit personenbezogenen Daten machen, um die Sicherheit meiner Systeme zu gewährleisten? Ja, die Frage zeigt eigentlich schon, dass es auch ein Spannungsverhältnis zwischen beidem gibt. Ja, also ein System wäre natürlich total sicher, wenn sich jeder vorher erstmal ausweisen muss, bevor man es nutzen darf, und ich jeden Handgriff, der in dem System gemacht wird, protokolliere und jemand schaut drauf. Ja, das ist für die IT-Sicherheit super, für den Datenschutz eher schlecht. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen.
Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Herangehensweisen auch eigentlich nicht gut zueinander passen, auch wenn sie sich vereinbaren lassen müssen. Also ich habe natürlich als ITler die Idee, möglichst viele Informationen zu sammeln aus allen möglichen Quellen, um sie dann auszuwerten und insbesondere halt dann auch für den Bereich der Sicherheit zu nutzen, während ich natürlich als Datenschützer, Datenschutzbeauftragter das genau gegenteilige Interesse habe, nämlich so wenig Daten wie möglich. Stichwort Datenvermeidung und das stößt häufiger mal aufeinander. Da habe ich auch häufiger mal Diskussionen mit Leuten aus der Security, aus dem Security-Bereich. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, Adrian. Mhm. Beispiel, was ich da immer ganz, ganz passend finde, ist SIEM. Also SIEM, ich hoffe mal, das spreche ich. Ich blamier mich nicht, dass ich es falsch ausspreche, aber ich nenne es einfach mal weiter SIEM oder SIEM. Security Information and Event Management, also die Security Management Systeme, die auf weitestgehende Transparenz sorgen und eben eigentlich in der Lage sein sollen, in Echtzeit auf Bedrohungen zu reagieren. Und damit, da kommen sie hin, indem sie wahnsinnig viele Daten sammeln und verarbeiten und dann halt gucken, gibt es da irgendwelche Unterschiede? Und wenn die Unterschiede sind, dann schreie ich eben auf als SIEM oder SIEM oder wie es auch immer heißt. Und da habe ich häufig zum Beispiel Diskussionen im Kontext mit dem Aufheben von IP-Adressen, weil ich dann so mit meiner generellen These rausgehe, hier IP-Adressen nur äußerst kurz aufheben, in Erinnerung an BGH-Urteil 7 Tage, hat das mal gesagt, da würde ich jetzt heute sagen, okay, 14 Tage gehen vielleicht noch, außer ich bin jetzt irgendwie eine Bank oder so. Und dann kommt so ein IT-Sicherheitsmensch und sagt, nee, wir brauchen mindestens 600 Tage für SIEM, sonst funktioniert das ganze System nicht.
Ich würde da gerne ein Beispiel machen, ja. Also, weil um das vielleicht begreifbar zu machen, also das Beispiel ist immer, der finde ich ein gutes Beispiel ist Ransomware. Also auch es gab ja mal einen Fall auch bei Heise Online, haben wir glaube ich auch schon öfters drüber gesprochen. Da ist es eben nicht so, dass wie so ein Einbruch, da kommt jemand eines Nachts daher und bricht ein und holt die Sachen raus, sondern oftmals ist es so, dass so ein Einbruch vorbereitet wird. Das heißt, es passieren Sachen und erst in mehreren Wochen findet der eigentliche Einbruch statt, ne? Werden Sachen vorbereitet. Und diese Vorbereitung kann man als IT-Security-Experte unter Umständen schon finden. Und da ist jeder Tag kritisch, indem man das früher rausfindet. Und dafür ist es eben wichtig, das rauszufinden oder eben auch, um im Nachgang zu finden, wann ist das eigentlich losgegangen. Und deswegen ist das Interesse so hoch, diese Daten möglichst über auch einen längeren Zeitraum zu sammeln.
Ja. Ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung verbietet das ja auch nicht per se. Ich glaube, man muss sich dem Thema dann so rum nähern, dass man sich mal fragen muss, was sagt die DSGVO eigentlich zur IT-Sicherheit? Da hattest du am Anfang, Jörg, schon zwei Artikel genannt, Artikel 5 und Artikel 32. Artikel 5 ist relativ knapp, der sagt halt einfach nur, es ist eine der ganz grundlegenden Pflichten, dass ich eben auch für eine angemessene Sicherheit sorgen soll. Und dann kommt ein etwas längerer Artikel 32, der im Grunde das Gleiche nochmal in etwas länger sagt.
Und komplizierter.
Im Wesentlichen sagt die DSGVO nämlich, ich muss so einen risikobasierten Ansatz fahren. Ja, das heißt, ich muss mich als Unternehmen fragen, was ist eigentlich das Schutzniveau, das ich erreichen muss? Und was muss ich dafür tun? Ja, also der Artikel 32 sagt, ich muss unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Kosten, der Art der Verarbeitung, der Zwecke und des Risikos der konkreten Verarbeitung, muss ich angemessene Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten. Also auch denkbar weich und vage, was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil es mir als Unternehmen auch einen gewissen Spielraum liefert, das zu beurteilen, was ist eigentlich in meiner konkreten Situation notwendig und angemessen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es für mich als Unternehmen auch schwer zu beantworten ist, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? So, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Und da finde ich dein Beispiel, Achim, eigentlich auch ziemlich gut, ja, weil man sich natürlich fragen muss, welches Risiko möchte ich eigentlich wie adressieren? Ja, also wenn ich für mich identifiziere, ich bin für Ransomware anfällig, was wahrscheinlich so ziemlich jedes Unternehmen ist, ja, oder es gibt bestimmte Szenarien, die ich mit meinen Sicherheitsmaßnahmen abdecken möchte, dann muss ich für mich entscheiden und auch dokumentieren, Welche Maßnahmen treffe ich denn dafür? Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, auch mit meinen Security-Kollegen zusammen, die mir halt sagen, was zu tun ist, dass es notwendig ist, bestimmte Daten für eine längere Zeit aufzubewahren, dann kann das durchaus nach Artikel 32 dann auch zulässig und auch geboten sein, also mir auch eine Verpflichtung für mich sein, solche Maßnahmen zu treffen, um eben die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten. Ja. Man merkt daran, dass es sehr schwammig ist. Man merkt auch daran, dass es keine ganz einfachen Antworten gibt auf diese Frage, was verlangt die DSGVO eigentlich von mir? Und man merkt vor allem auch, es ist nicht allein eine Frage, die Juristen beantworten können, sondern wir brauchen eben auch die Techniker, die uns bei der Frage helfen, was ist eigentlich in Anbetracht der Risiken, denen wir uns ausgesetzt sehen, eine angemessene und notwendige Maßnahme.
Ja, das kann ich nur voll unterschreiben. Ich denke auch, da ist zumindest in etwas anspruchsvolleren IT-Projekten, die ja dann auch immer Datenschutzthemen sind, unbedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen den Juristen und den Technikern gefragt. Und das ist irgendwas, was viele Juristen und auch, wenn wir ehrlich sind, viele Techniker nicht wirklich gut können. Weil das ist so mein Ansatz bei der Geschichte. Ich gucke dann immer, das wird bei dir ähnlich sein, Adrian, gibt es irgendwie eine Privacy-by-Design-Möglichkeit, um die ganze Geschichte eben so hinzukriegen, dass es funktioniert, dass es aber auch datenschutzkonform ist. Und da wäre jetzt zum Beispiel bei dieser SIEM-Geschichte die Tatsache, dass man die IP-Adressen ja kürzen kann, zum Beispiel. Und die Sicherheitsmenschen haben mir soweit glaubhaft erklärt, dass es dann immer noch einigermaßen funktioniert, was sie da machen wollen. Ich habe halt nur zum Beispiel das Datenschutzproblem weg, weil sie ja dann anonymisiert sind und dann darf ich sie so lange speichern und verarbeiten, wie ich möchte. Und das kriegt man relativ häufig hin, nicht immer so, ne? Aber da so eine gewisse Kreativität, die aber unbedingt, für die es aber unbedingt erforderlich ist, dass beide Seiten zusammenzuarbeiten, das finde ich, und das ist das, was mich an dem Themenbereich auch interessiert und was ich spannend finde.
Ja. Also mein Ansatz ist häufig, dass ich einfach frage, warum? Also ich lasse mir erklären, was sich die Tech-Kollegen ausgedacht haben an Maßnahmen und dann frage ich einfach, warum macht ihr das so und nicht anders? Und wenn ich darauf schlüssige Antworten kriege, ja, und mir jemand sagt, das können wir nicht anders machen, weil sonst holen wir uns das folgende neue Risiko ins Haus oder sonst funktioniert diese oder jene Maßnahme nicht, dann ist für mich das häufig schon der stärkste Indikator dafür, dass es dann auch zulässig sein kann, weil ich halt einen vernünftigen, sachlichen Grund habe, warum ich es genauso mache und nicht anders. Und es eben eine Maßnahme ist, die aus der technischen Sicht erforderlich ist, um eben die Sicherheit zu gewährleisten.
Ja, in der Theorie. Also ich habe mich jetzt irgendwie die letzten zwei Tage mit US-Datentransfer nochmal intensiv beschäftigt und da kommt man dann spätestens ans Ende von dem, was irgendwie machbar ist, aber das ist heute nicht unser Thema. Aber ich würde sagen, wir gucken uns die hier relevanten Vorschriften mal an. Wie gesagt, in Artikel 5 hast du schon gesagt, da steht drin, personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der Daten gewährleistet. Okay, ja, das ist soweit so gut. Ja, das bringt uns nicht viel weiter. Spannender ist hier tatsächlich der Artikel 32 und den, wenn ich darüber spreche, dann stelle ich ihn immer so wie eine Waage dar. Und auf der einen Seite von der Waage sind eben so Sachen wie Stand der Technik, Implementierungskosten, aber auch, also auch das ist zu berücksichtigen, so ein Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass eben der Bäcker an den Bäcker nicht die gleichen Anforderungen zu stellen sind wie an Siemens oder so. Dann kommt es darauf an, welche Daten man hat, wie groß die Schwere des Risikos ist. Und dann müssen wir die Waage ausgleichen und müssen dafür, für diese Bedrohung insbesondere und für dieses Risiko, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um eben zu einem angemessenen Schutzniveau zu kommen. So leicht gesagt, so schwer umzusetzen. Ist das hilfreich? Also gut, wir müssen damit arbeiten, aber worauf läuft das hinaus in deiner Arbeit, Adrian?
Wie gesagt, es läuft halt vor allem auf so eine Abwägung hinaus, ne? Also wir müssen uns halt mit den Risiken konkret befassen, die wir adressieren wollen. Ja? Und ich glaube, ganz, ganz häufig ist eine Diskussion auch die Frage, was ist eigentlich Stand der Technik? Da gibt es ja verschiedene Ansätze dafür, wie man das bewertet. Ist in der Praxis vor allem dann, ein wichtiger Punkt, wenn es halt irgendwelche total neuen Cutting-Edge-Technologien gibt und die Frage ist, müssen wir die eigentlich einsetzen oder müssen wir sie nicht einsetzen und dürfen wir sie einsetzen?
Also ich habe mich und eigentlich...
Müssen wir sie einsetzen? Entschuldige, Achim. Ja, mach du erst mal.
Na, ich habe mir das auch durchgelesen und diese Schwammigkeit, also ich frage mich da, wie man als Unternehmen damit umgeht. Mein Gefühl ist so, an sich kriege ich ja als Unternehmen meistens erst dann ein Problem mit den Behörden, wenn dann wirklich mal das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, da gab es einen Einbruch und Daten sind entwendet worden. Und ich habe mich gefragt, führt diese schwammige Erklärung im Artikel nicht dazu, dass man lieber so viel wie möglich sammelt, so viel wie möglich macht, damit man zumindest am Ende möglichst nachweisen kann, ja, ich habe ja was getan. Also ich frage mich wieder, wie ich als Unternehmen damit gut umgehen kann.
Also ich glaube, dass man so viel wie möglich sammelt, ist eher ein schlechter Ratgeber. Schon deswegen, weil jedes Datum, das ich sammle, ja wieder technisch-organisatorische Maßnahmen braucht, damit das nicht abhanden kommt. Ja? Also sobald ich ein personenbezogenes Datum habe, muss ich mir ja eigentlich über solche technischen organisatorischen Maßnahmen Gedanken machen. Ja? Ich glaube, also ganz offen in der Praxis führt es halt dazu, die Kleinen sind davon ohnehin überfordert. Ja? Die haben sie halt so ein paar Standardmaßnahmen, aber verlassen sich da ganz häufig halt auch auf Dienstleister. Ja? Wenn ich eine Webseite betreibe, dann verlasse ich mich in erster Linie darauf, dass mein Hosting-Provider da schon ordentliche Maßnahmen getroffen hat. Ja? Dann gibt es vielleicht noch irgendwie eine Passwort-Policy und man guckt zu, dass man halt die Daten nicht völlig unverschlüsselt durch die Gegend schickt. Und ne? In der Praxis hört es dann halt auch ganz schnell bei kleinen Unternehmen dann auch auf. Ne? Und bei größeren führt es halt dazu, dass ich mir eben im Vorfeld darüber Gedanken machen muss, was sind die Risiken und wie adressiere ich die? Ja? Und du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an. Ja? Wenn was passiert, ja, dann ist es retrospektiv immer relativ einfach zu sagen, das hat nicht gereicht, weil allein der Umstand, dass was passiert ist, ja schon Beweis dafür ist, dass es nicht genug war. Ja? Also zumindest mal nicht genug war für eine hundertprozentige Absicherung. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine hundertprozentige Absicherung fordert das Gesetz auch nicht. Sondern das Gesetz fordert im Prinzip genau diesen Prozess, dass ich mich hinsetze und mir darüber Gedanken mache. Ja? Dabei kann ich natürlich auch grobe Schnitzer machen, ja, wie unser Beispiel mit dem QR-Code. Ja? Da kann ich mich noch so viel hingesetzt haben und mir Gedanken über Verschlüsselung gemacht haben. Wenn ich so einen offensichtlichen Fehler mache, dann habe ich mir anscheinend nicht genug Gedanken gemacht. Ja? Aber die Botschaft ist, glaube ich, schon zu sagen, man braucht jetzt auch nicht die ganz große Angst vor diesen technischen Maßnahmen haben, sondern vernünftige Gedanken im Vorfeld, die man im Zweifel auch nachweisen kann, dass man sie sich gemacht haben, sind schon mal ein erster ganz wichtiger Schritt.
Und letztendlich kommt das Gesamtpaket an.
Also absolut.
Ich muss im Zweifelsfalle den Behörden nachweisen, dass ich ein stimmiges Gesamtpaket habe. Da kann, wenn dann was passiert, wird mir nicht der Kopf abgerissen. Also das ist jedenfalls auch meine Erfahrung von zig Meldungen, die ich gemacht habe. Dann kommt in der Regel, okay, ist eingegangen und ist erledigt so. Ne? Vielleicht kommt man noch eine Nachfrage, aber wenn das der Fall ist, dann wird man in der Regel auch nicht weiter behelligt, also zumindest in den meisten Fällen.
Also das wäre dann der Prozess quasi, etwas passiert bei mir, ich gehe zu einer Behörde und sage, hier, das ist bei mir passiert, aber ich habe ja die und die Maßnahmen getroffen und dann sagt die entweder, ja, passt, okay, oder eben, das gucke ich mir jetzt genauer an. So, das könnten die beiden Fälle dann sein.
Genau, es gibt diese Meldepflichten, wenn du halt personenbezogene Daten, die abhanden kommen oder auf einem Mens stehen oder du die versehentlich per Brief an irgendwen verschickst oder sonst irgendwelche Fälle einen USB-Stick verlierst, dann hast du halt entsprechende Meldepflichten. Die Grenzen dafür sind sehr, sehr niedrig. Und das ist dann der Punkt, wo du besser dir vorher Gedanken oder spätestens an dem Punkt Gedanken machen solltest, dass du doch sicher gute technische und organisatorische Maßnahmen getroffen hast, die das hätten eigentlich verhindern müssen, aber gut, shit happens, ne? Oder dann war ein Mitarbeiter, der hat nicht aufgepasst oder sowas, da kannst du halt hier nichts gegen machen, so letztendlich. Und wenn du das erklären kannst, kommst du meistens auch gut aus der Nummer raus. Du kannst es nicht erklären oder machst halt wirklich so völlig bescheuerte Sachen wie unser Bußgeld der Woche. Da kannst du auch nicht mehr viel erklären. Das ist einfach so offensichtlich schlecht.
Vor allem muss man auch sagen, bei Bußgeld der Woche, das war ja ein Gesundheitsamt. Ja? Da muss man halt auch sagen, da muss man andere Maßstäbe dran ansetzen, als wenn das irgendwie ein kleines Testzentrum gewesen wäre oder ne, irgendwie einen Bäcker mit seiner Kundenkarten-App. Ja? Da sind die Daten sicherlich nicht so sensibel und die Möglichkeiten, die dem Verantwortlichen zur Verfügung stehen, auch deutlich geringer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sogar Situationen gibt, in denen auch so ein dämlicher Fehler nicht zwingend zu einem Bußgeld führt, wenn ich nämlich nicht besonders sensible Daten habe und selber relativ klein bin und begrenzte Mittel habe. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch das kein Automatismus ist.
Wird eine Behörde aber auch aktiv, wenn jetzt zum Beispiel nicht nachgewiesen wird, dass die Daten auch wirklich in Umlauf gekommen sind? Also ist es für ein Bußgeld zum Beispiel erforderlich, dass die Daten auch missbraucht werden?
Nicht zwingend.
Das ist eine der ganz spannenden Fragen im Moment, wo die Behörden nach meiner Erfahrung auch sehr unterschiedliche Auffassungen davon haben. Und da können wir mal vorgreifen. So die Erfahrung zeigt, wir haben ja, wie viele Behörden haben wir? 16 plus 1 plus die Kirchen, sagen wir mal irgendwie 18, sind wahrscheinlich sogar noch mehr, dass sie alle unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, wie sie es denn gerne hätten. Und das zeigt sich dann zum Beispiel bei der Exchange-Lücke. Wir erinnern uns, ne, den Möglichkeiten auf die Exchange Infrastruktur zuzugreifen, wo ich tatsächlich drei unterschiedliche Ansichten bei Behörden gezählt habe. Eine hat gesagt, ihr müsst es erst melden, wenn nachgewiesen ist, dass jemand auf die Daten zugegriffen hat. Ein paar andere haben gesagt, ihr müsst es melden, wenn nachgewiesen ist, dass jemand auf eure Infrastruktur gegangen ist. Und die härteste Auslegung war dann, ihr müsst es schon melden, wenn ihr vergessen habt, die Updates rechtzeitig einzuspielen. Ganz egal, ob hinterher was passiert ist. Und damit musst du dich dann auch als Datenschutzberater auseinandersetzen, was halt dazu führt, dass man in der Regel, das geht ja wahrscheinlich auch ähnlich, Adrian, wobei ihr, glaube ich, eher international unterwegs seid, dass man dann erstmal fragt, welche Datenschutzbehörde ist denn überhaupt für dich zuständig? Und dann atmet man schon auf, ja, weil es vielleicht irgendwie, irgendwer ist oder sagt, oh Gott, du armer Mensch, jetzt muss jetzt ganz stark sein.
Also wir hatten einen Fall, ganz vergleichbarer Sachverhalt. Da hatten wir in einem Bundesland, hat uns die Behörde gesagt, das wollen wir gar nicht wissen, ja, brauchen wir keine Meldung zu. Und in einem anderen Bundesland gab es ein Bußgeld. Ja. Also die Spanne kann da sehr weit sein.
Ja.
Aber also das eine ist natürlich die Frage, wann diese Meldepflichten ausgelöst werden. Ne? Da wird man irgendwie so einen gewissen Grad an Sicherheit, also an Certainty quasi, an Sicherheit, dass wirklich Daten abhanden gekommen sind, haben müssen. So ein ganz vager Verdacht, meine ich, das gibt das Gesetz nicht her, dass die bloß theoretische Möglichkeit schon ausreicht. Allerdings, allein der Verstoß gegen Artikel 32 theoretisch kann schon aufsichtsbehördliche Maßnahmen triggern. Ja? Also wenn eine Behörde bei mir vorbeikommt und guckt sich das alles mal an und stellt fest, da ist zwar noch nichts passiert, aber da sind eklatante Lücken, ja, dann kann sie natürlich anordnen, dass die beseitigt werden. Theoretisch gibt der Wortlaut des Gesetzes sogar hier allein dafür schon Bußgeld zu verhängen. Ist mir jetzt noch nicht untergekommen, finde ich auch relativ kontraproduktiv. Die Pflicht ist völlig unabhängig davon, ob was passiert ist oder nicht.
Ja, also Bußgelder würde ich auch sagen, nach meiner Beobachtung gibt es erst, wenn was passiert ist. Ja. Aber schauen wir uns doch den Artikel 32 nochmal an. Ne? Also wir haben diese diese Wagengeschichte. Aber immerhin nennt der ja auch durchaus ein paar Maßnahmen, die man ergreifen kann. Es gibt tatsächlich vier Sachen, die es nennt. Der Artikel. Gott. Der erste Punkt ist Pseudonymisierung und Verschlüsselung. Gut, das überrascht jetzt, glaube ich, keinen, dass die DSGVO Verschlüsselung liebt, oder? Also Verschlüsselung ist ja irgendwie die Lösung für alles.
Ja, also ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Viele Behörden sagen zum Beispiel auch, wenn ich einen USB-Stick verliere und der ist halt mit State-of-the-Art-Verschlüsselung gesichert, dann brauche ich noch keine Meldung machen, weil dann ist nicht davon auszugehen, dass da auf absehbare Zeit ein Angreifer mit den Daten was anfangen könnte.
Geht übrigens auch für Laptops und so.
Genau.
Nächster Punkt, den finde ich auch immer sehr spannend. Die Fähigkeit, den finde ich auch spannend, ich meine den danach. Die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste in einem Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen. Okay, das ist, wir brauchen IT-Sicherheit. Das ist jetzt wenig
überraschend. Was ich erstaunlich finde, ist die Belastbarkeit der Systeme. Ne? Also, weil da geht so ein bisschen meines Erachtens die DSGVO über ihren eigentlichen Regelungszweck hinaus. Ja? Weil eigentlich geht es ja der DSGVO darum, die Sicherheit personenbezogener Daten zu schützen. Ja? Wenn ich jetzt wegen einer DDoS-Attacke für eine Stunde down bin, dann ist erstmal die Sicherheit der Verarbeitung ja nicht gefährdet, der personenbezogenen Daten. Ne? Das finde ich schon erstaunlich, dass die DSGVO das hier beispielhaft als ein Schutzziel mitgibt. Mhm.
Nächster Punkt, die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Das finde ich immer ganz interessant. Das ist so, kann man IT-Menschen mitgeben, wenn sie mal Budget brauchen. Ja, also hier stehen einfach so ein paar Sachen drin, die gemacht werden müssen. Dazu gehört insbesondere Backups.
Und Redundanz kannst du da sogar auch reinlesen, ne?
Und der vierte Punkt, ein Verfahren. Ich glaube, da haben ganz viele Unternehmen machen es nicht. Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. Also jedenfalls regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Maßnahmen. Das heißt für mich auch Pentests zum Beispiel.
Kann es heißen. Ne? Also wichtig ist ja bei diesen Punkten, die uns der Artikel 32 mitgibt, das sind halt Beispiele. Ne? Mhm. Es ist nicht eine Checkliste, dass ich all das haben muss, sondern die DSGVO versucht mal so ein bisschen dieses total abstrakte, allgemeine, angemessene Maßnahmen ein bisschen zu spezifizieren durch diese Beispiele. Ne? Aber in der Tat, Pentests würde ich da reinlesen, kann aber auch, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde als Unternehmen, einfach bedeuten, ich mache mir eine Wiedervorlage einmal im Jahr oder so und sehe zu, dass ich nochmal draufschaue und mich frage, muss ich hier jetzt mal eine neue TLS-Verschlüsselung oder so mal implementieren, weil die alte bekanntermaßen völlig outdated ist. Ne?
Also Pentesting würde ja wirklich heißen, dass ich jemanden mal probieren lasse, sich da reinzuhacken und diese Systeme auch wirklich als Experte durchzutesten. Aber es könnte auch einfach heißen, ich lasse jemanden regelmäßig kommen, der mit einer Checkliste genau diese Sachen abfragt. Wie hast du ein Backup, hast du also ein Audit quasi machen lässt?
Das vielleicht nicht ganz zum Beispiel. So. Ja.
Genau, also das Machen von Audits und Zertifizierung steht natürlich auch ziemlich weit oben im Rahmen der DSGVO. Das ist natürlich auch immer auf jeden Fall hilfreich. Und wie Adrian gesagt hat, das ist hier keine Checkliste, sondern ich muss insgesamt mit allen von mir getroffenen Maßnahmen muss ich letztendlich die Behörde überzeugen, dass ich angemessene IT-Sicherheit habe. Und zwar auch angemessen für das jeweilige Risiko, was ich habe. Und das heißt natürlich, dass ich auch zuerst mal überhaupt mal analysieren muss, wie groß denn die Risiken sind der Daten, die ich verarbeite. Und zwar, das ist ganz wichtig, ich habe es wahrscheinlich auch schon tausendmal gesagt, nicht aus der Sicht meines Unternehmens, sondern aus der Sicht derjenigen, dessen Daten ich speichere, also aus der Sicht der sogenannten Betroffenen. Und das ist was übrigens auch wiederum mit IT-Sicherheit nicht gleichzusetzen ist, weil bei IT-Sicherheit sind mir die Betroffenen ziemlich egal, würde ich mal behaupten. Also insbesondere Kunden und so und Leute, die auf meine Website zugreifen. Gut, denen will ich jetzt keine Malware einfangen wollen, aber die stehen jedenfalls nicht in meinem Schwerpunkt, sondern da geht es darum, dass ich mein Unternehmen schützen möchte. Und das ist in der DSGVO tatsächlich anders.
Ich finde es auch interessant, diese Punkte, die du jetzt erzählt hast, es ist ja noch nicht mal eine Checkliste, weil es gegebenenfalls das ja einschließt. Es steht aber sogar gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein. Das heißt, man kann auch nicht diese vier Punkte dann abhaken und sagen, jetzt habe ich alles gemacht, sondern es kann auch noch eine Behörde sagen, okay, aber auch wenn es da nicht mit drin stand, eigentlich hättest du noch was anderes auch machen müssen.
Absolut. Also, und ich selber muss mir das gegebenenfalls auch mal sagen. Ne? Zum Beispiel steht hier auch nichts von inkrementierenden IDs bei QR-Codes. Ja? So, und dennoch würde es auch mit darunter fallen. oder Rumschreien von Testergebnissen. Ja, steht da auch nicht.
Da fehlt so viel in der DSGVO. Wie haben Sie das nur nicht vorhersehen können?
Ja, ich möchte dir an einer Stelle widersprechen, Jörg. Also ich glaube schon, dass es IT-Sicherheit in ganz vielen anderen Fällen durchaus auch um die Betroffenen im weitesten Sinne geht. Ne? Also wenn wir uns angucken, wo gibt es denn noch Anforderungen an IT-Sicherheit so im Gesetz, ist zum Beispiel ein Bereich, der sich da total aufdrängt, halt der kritischen Infrastrukturen. Ja? Und natürlich ist das Ziel des Ganzen auch, die Betroffenen vor den Folgen zu bewahren. Ja? Also ich möchte da die Bevölkerung und jeden Einzelnen von uns davor schützen, dass so ein Atomkraftwerk nicht sicher betrieben wird oder unsere Wasserversorgung ausfällt, weil da jemand die IT-Sicherheit nicht vernünftig berücksichtigt hat. Ne? Also insofern geht es da schon häufig auch um den Schutz der Betroffenen. Ich gebe dir recht, dass so konzeptionell sie nicht so im Fokus stehen wie bei der DSGVO und insbesondere auch bei der Bewertung, welche Maßnahmen muss ich eigentlich treffen, guckt man nicht so sehr auf die Betroffenen, sondern eher auf die Systeme. Dennoch glaube ich schon, dass in vielen Fällen der Hintergrund der Regelung eigentlich der ist, Menschen vor Technik zu schützen.
Ja, das, ja, klar, das würde ich auch unterschreiben. Aber nichtsdestotrotz ist die Stoßrichtung des einzelnen Admins, der für die IT-Sicherheit im Unternehmen zuständig ist, ja nicht irgendwie die Kunden klar zu schützen, ne, sondern der schützt sein Unternehmen. Und aber klar, dann wird er eher dazu gezwungen, durch sowas wie das IT-Sicherheitsgesetz, dass er auch andere Sachen mitnimmt. Aber es ist nicht sein natürliches Interesse. Ja. Eigentlich, das ist ihm relativ egal, denke ich, oder muss es ihm sein. Ne? Ja. Dann würde ich gerne noch einen Blick werfen auf dieses ominöse Stand der Technik. War hier auch schon ein paar Mal, sowohl jetzt eben gerade kurz, aber ich würde gerne noch mal tiefer drauf eingehen, als auch in diversen Vorfolgen schon mal Thema. Adrian, was ist denn für dich der Stand der Technik?
Also jetzt für mich privat habe ich da jetzt keine
Definition. Und ist das eigentlich relevant in deiner Praxis? Weil ich erlebe das bei mir nicht besonders relevant in meinem Bereich, wo ich mich bewege.
Es gibt ein paar Stellen, wo es relevant werden wird. Ja, also es gibt verschiedene Definitionen dazu. Ja. Die DSGVO selber hat keine. Die sagt nicht, was sie unter Stand der Technik meint. Es gibt so in anderen Gesetzen gibt's verschiedene Definitionen, so im Emissionsschutz oder so Kreislaufwirtschaftsgesetz oder so, da gibt es diesen Begriff. Und der sagt im Prinzip, das ist so ein fortschrittliches Verfahren, das insgesamt geeignet ist, die Sicherheit zu gewährleisten. Also es geht nicht um Cutting Edge. Ja? Ich muss nicht das Neueste machen, was auf dem Markt ist, sondern ich muss im Grunde das Bewährte auf dem Markt umsetzen. Übersetze ich mir diese Definition. Die Datenschutzbehörden haben da teilweise auch leicht andere abweichende Definitionen. Die wollen dann eher bestmögliche Techniken haben. Ich glaube, im Detail ist es dann häufig nicht so durchschlagend, der Unterschied. Wo es durchaus eine Rolle spielen kann, ist bei der umgekehrten Frage nicht bei dem, was ich machen muss, sondern bei dem, was ich machen darf. Weil der Artikel 32 durchaus auch im Datenschutzrecht eine gewisse Macht hat, mir auch die Verarbeitung personenbezogener Daten zu erlauben. Was meine ich damit? Immer wenn ich personenbezogene Daten verarbeiten möchte, brauche ich ja so eine Rechtsgrundlage. Ja, also da muss irgendwo in der DSGVO stehen, das darf ich. Und da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, Einwilligung, Vertrag und so weiter. Aber es gibt halt auch eine Ausnahme, die sagt, wenn ich gesetzlich zu einer bestimmten Verarbeitung verpflichtet bin, dann darf ich das auch machen. Und zu dieser gesetzlichen Verpflichtung gehört natürlich auch der Artikel 32. Und das führt zu so einem gewissen Kreislauf. Ja? Auf der einen Seite verpflichtet mich Artikel 32 dazu, bestimmte Dinge zu machen. Aber zu den Dingen, die ich verpflichtet bin ich dann auch befugt. Ja? Bedeutet, wenn ich ein neues System einführe bei mir, ja, ein Intrusion Detection System, ja, und ich verarbeite im Rahmen dieses Systems personenbezogene Daten, dann kann ich durchaus argumentieren, wenn ich dieses System benötige, um meine Pflichten nach Artikel 32 zu erfüllen, dann ist das gleichzeitig auch meine Erlaubnis, datenschutzrechtlich diese Daten zu verarbeiten. So. Und da kann es natürlich schon eine Rolle spielen, wenn ich jetzt irgendwie ein super neues Cutting-Edge-Security-Produkt habe, dass ich sage, okay, ich möchte das nutzen und meine Erlaubnis ist Artikel 32, dass ich dann sagen muss, naja, ist das wirklich Stand der Technik? Habe ich diesen Spielraum noch? Oder müssen wir sagen, das ist vielleicht so neu und experimentell, da wird es mir ein bisschen zu dünn damit. Ja? Da kann es zum Beispiel eine Rolle spielen.
Also das heißt, für dich wäre Artikel 6, für die Profis Artikel 6 Absatz 1 Lit C in Verbindung mit Artikel 32 durchaus eine valide Rechtsgrundlage, um jetzt Maßnahmen zur IT-Sicherheit umzusetzen.
Genau, das zeigt sich vor allem dann, wenn ich es mit besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten zu tun habe. Da muss ich jetzt ein bisschen zu erklären, sonst versteht das außer den Profis kein Mensch. Ja,
Achim, da müsstest du jetzt reingrätschen eigentlich. Grätsch genau. Mal schnell rein.
Ich okay, grätsche rein.
Ja. Also, was sind besondere Kategorien? Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind so super sensible Daten, Gesundheitsdaten zum Beispiel. Ja? Meine Corona-Testergebnisse. So. Und für die ist die DSGVO besonders streng. Ja, und im Wesentlichen sagt die DSGVO, die darf ich überhaupt nur dann verarbeiten, wenn ich eine Einwilligung der betroffenen Person habe oder wenn es irgendwie um Leben und Tod geht oder so oder wenn ich eben dazu verpflichtet bin. Ja. Andere Bereiche, die wir bei normalen personenbezogenen Daten haben, zum Beispiel, dass ich ein besonderes Interesse, berechtigtes Interesse daran habe, diese Daten zu verarbeiten oder dass ich aus dem Vertrag dazu berechtigt bin, das gibt es bei dieser besonderen Kategorie von Daten nicht. So. Und da habe ich natürlich in vielen Situationen das Problem, wie rechtfertige ich das denn jetzt? Ja? Und wenn ich jetzt angenommen, ich habe irgendein Security-System, das auch meine besonderen Kategorien, meine Gesundheitsdaten im Krankenhaus absichern soll, ja, ein Virenscanner oder so, ja, der durchleuchtet alle Daten und da stecken auch Personen mit besonderen Kategorien drin, Gesundheitsdaten, ja, dann brauche ich irgendwo eine Rechtsgrundlage her, ja, und da ist natürlich Artikel 32 ein ziemlich überzeugendes Argument, ja, also wenn es für die Sicherheit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erforderlich ist, diese Verarbeitung vorzunehmen, dann kann mir die DSGVO nicht an anderer Stelle genau diese Verarbeitung wieder untersagen. Ja? Und da ist dieses Argument unglaublich wichtig, zu sagen, dass der Artikel 32 mich auch zu einer gewissen Verarbeitung von Daten berechtigt, denn bei Gesundheitsdaten und so sensiblen Daten bliebe mir sonst nichts, außer jeden Patienten, jeden Betroffenen vorher zu fragen, ob ich jetzt seine E-Mail mit einem Virenscanner durchlaufen lassen darf. Das ist nicht praktisch.
Aber müsste man dann nicht trotzdem das System so aufbauen, dass diese Daten dann auch wirklich nur im Kontext dieser Security-Maßnahme
absolut
verarbeitet wird? Ne? Absolut. Also man kann sich ja dann nicht rausreden, ich habe ja die Daten gesammelt, die habe ich ja deswegen gesammelt, oh, jetzt habe ich sie aber auch an einer anderen Stelle benutzt. Das geht dann
völlig
aber
richtig. Völlig richtig. Das gilt dann halt nur für diesen Zweck. Und da ist dann die Frage auch wichtig, ist das wirklich erforderlich, um die Sicherheit der Verarbeitung herzustellen? Und da spielt dann auch wieder die Frage eine Rolle, was ist ein Stand der Technik? Ja, also nehmen wir ein Beispiel. Ja, wenn ich jetzt diese Daten nehme und ich schicke die alle durch irgendeine AI von irgendeinem US-Cloud-Provider aus Sicherheitsgründen, dann muss ich mir schon die Frage gestatten lassen, ist das wirklich erforderlich, um die Sicherheit der Verarbeitung sicherzustellen oder gibt es da nicht nach dem Stand der Technik auch gleichwertige andere Alternativen, mit denen ich das datensparsamer umsetzen könnte?
Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, also Stand der Technik heißt dann nicht das Neueste, Modernste, sondern eben etwas, was erprobt ist. Ich hatte das mit dem Stand der Technik ja sehr schnell bezogen auf, ich muss halt gucken, Updates zu machen und ich muss meine Systeme aktuell halten. Ist das aber nicht auch, also das ist doch dann auch ein wichtiger Punkt bei Stand der Technik.
Also Stand der Technik ist eher eine Beschreibung, wie aktuell die Maßnahmen sein müssen, die ich treffe. So. Und wie anerkannt. Ja? Also wenn du einen Security-Kollegen fragst, welche Verschlüsselungsmethoden entsprechen denn dem Stand der Technik, dann wird dir sagen, welche Algorithmen aktuell verwendet werden sollten und welche nicht. Ja, das beschreibt den Stand der Technik.
Okay.
Ja. Und dem Stand der Technik entspricht es natürlich auch, dass es üblich möglich und empfohlen ist, regelmäßig Updates einzuspielen. Das ist richtig.
Genau, und der Stand der Technik verändert sich natürlich auch. Der bleibt nicht, bleibt nicht statisch. Und das heißt, du musst dann halt auch, insbesondere wenn du sensible Daten verarbeitest, immer gucken, was verändert sich da, was kommt da möglicherweise neu auf den Markt, was ist denn besser geeignet ist für meine Zwecke. Und noch eine Ergänzung, Achim, es gibt auch den Zweckbindungsgrundsatz und der ist hier ganz wichtig. Also wenn ich zum Beispiel mir überlege, ich bleibe immer bei meinen IP-Adressen, ich möchte IP-Adressen für mein Sicherheitssystem speichern und ich habe eine überzeugende Begründung, weil ich jetzt zum Beispiel eine Bank bin und ganz harte Bankregulierung habe, da wird man es wahrscheinlich erklären können. Dann gilt auch da, und das muss man vorher festlegen, der Zweckbindungsgrundsatz. Das heißt, ich darf diese Daten dann eben auch nur für IT-Sicherheitszwecke verwenden und nicht zum Beispiel zur Auswertung der auch wenn das häufig, also kenne ich auch in meiner Erfahrung, ein großer Kampf ist, mit dem Vertrieb und solchen Abteilungen, darf sie aber eben wirklich dann auch nur zu Zwecken der IT-Sicherheit verwenden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ansonsten Stand der Technik, das sehe ich vielleicht ein bisschen enger als Adrian. Ich würde das tatsächlich mir als Jurist gar nicht unbedingt anmaßen, das definieren zu wollen. Wobei ich dir jetzt nicht unterstelle, dass du das tust, um Gottes Willen. Sondern ich würde im Zweifelsfalle halt auf diese wunderbaren BSI und, was war das andere? Es gibt so zwei Handreichungen. Teletrust, die haben ganz wunderbare Handreichungen, die jedes Jahr aktualisiert werden, wo drin steht, was ist Stand der Technik. Die sind zwar nicht unmittelbar für die DSGVO konzipiert, aber man kann da tatsächlich im Zweifelsfall einfach nachschlagen. Da stehen dann nämlich zum Beispiel die ganzen Verschlüsselungssysteme stehen da drin und da steht dann drin, jetzt ist gerade XYZ 32 irgendwas, ist das aktuelle Stand der Technik, das dürft ihr verwenden. Und da würde ich mich als Jurist wahrscheinlich dann letztendlich eher auch bei der Bewertung zurückhalten, was aber nicht, glaube ich, nicht die Meinung aller Juristen ist, weil ich war auch schon auf halbtägigen Veranstaltungen, die versucht haben, das juristisch zu definieren, was irgendwie furchtbar gescheitert ist.
Ich glaube, da sind wir in der Sache, sind wir uns da sogar recht einig. Also am Ende zu sagen, dass dieses oder jenes entspricht dem Stand der Technik, das mache ich auch nicht. Da will ich den Leuten, die da mehr Ahnung von haben, auch nicht reinquatschen. Aber auf einem gewissen akademischen Grad muss man natürlich sich schon fragen, was meint man eigentlich mit Stand der Technik? Ist das eben Cutting Edge oder ist das bewährt? Ja, das ist die Abgrenzung, meine ich, die man machen muss.
Ja, also es gibt eine Handreichung hier von der Landesbeauftragten aus Niedersachsen, die sagt, Stand der Technik bezieht sich auf die bestmöglichen marktfähigen Techniken, die aktuell einen hohen Sicherheitsstandard aufweisen. Das ist jetzt dann eher so eine aus dem juristischen Bereich kommende. Aber ist halt so, was du kaufen kannst und was sich als gut erwiesen hat, so ungefähr, würde ich es da so mal mit rheinischen Genen definieren. Genau, ich gucke gerade, was wir hier noch als Themen haben. Eine ganz spannende Geschichte hier, nicht nur, weil ich mich jetzt gerade noch mal intensiv damit beschäftigen musste, ist tatsächlich dann auch die Frage, was ist denn, wenn ich für meine IT-Sicherheit zum Beispiel Daten aus den USA brauche? Ne? Adrian, du hattest vorhin das Beispiel des Virenscanners. Darf der denn nach Hause telefonieren? Und wenn ja, darf zu Hause auch die USA sein? Und dort ist das Beispiel mit dem System in der Cloud, wo dann vielleicht nochmal alle IP-Adressen zur Überprüfung und zur AI-Bearbeitung in die Cloud, möglichst noch die amerikanische, weil es ein bisschen billiger, geschickt werden. Ist das weise und sinnvoll?
Ja, ist schwierig, ne? Also ohne jetzt das ganze Thema der Drittlandstransfers hier nochmal aufzumachen oder hier überhaupt mal aufzumachen, ich weiß gar nicht, ob es in dem Detail gerade schon hattet im Podcast. Also die Drittlandstransfers sind ja datenschutzrechtlich ein Riesenproblem. Ja? Wann immer ich Daten in ein Drittland, sprich ein Land außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, für die es nicht irgendwie einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gibt, schicke, zum Beispiel die USA, muss ich mir Gedanken machen, wie ich in diesen Ländern ein angemessenes Datenschutzniveau herstelle. Ja, die Idee ist, in dem Moment, wo ich das eben in eine andere Jurisdiktion schicke, bei der nicht ganz klar ist, wie gehen die da eigentlich mit personenbezogenen Daten um, setze ich ja die betroffenen Personen auch ein gewissen Risiko aus und es besteht so ein bisschen das Problem, dass die Daten auf einmal den Schutz der DSGVO verlassen. So. Und dafür sollen die Betroffenen geschützt werden. die Aufgabe jetzt für mich als Unternehmen dafür zu sorgen, dass die Amerikaner gefälligst mit meinen Daten so umgehen sollen, wie wir Europäer uns das vorstellen, ist natürlich für mich als Unternehmen unmöglich zu erfüllen. Ja, das muss man so klar sagen. Ja, also es gibt nichts, was ich als Verantwortlicher tun kann, um die NSA davon abzuhalten, ihre gesetzlichen Befugnisse in den USA auszuüben. Ja, es sei denn,
das sieht die europäische Datenschutzaufsicht aber ganz anders.
Moment, ja, es sei denn, ich sorge dafür, dass ich die Daten schon quasi dem Zugriff entziehe. Ja, beispielsweise, indem ich sie so verschlüssel, dass nur ich sie entschlüsseln kann, der Cloud-Provider aber nicht. Ja. Also wenn das der Maßstab ist, dann ist es faktisch kaum zu erfüllen. Ja, jetzt ist das gerade eine riesige Diskussion. Was kann ich denn vielleicht stattdessen tun, um die Risiken zu kompensieren? Ja, auf einer vertraglichen Ebene, auf einer technischen Ebene und so weiter. Es ist auf jeden Fall im Detail unglaublich kompliziert. So. Und das betrifft natürlich auch den gesamten Bereich der IT-Sicherheit. Das muss man so klar sagen. Ja, und in einer Branche, die halt nun mal global agiert, und das tut die IT-Sicherheitsbranche, ist das natürlich eine riesige Herausforderung. Ja, also wenn es irgendwie um den Austausch von Malware-Samples oder sowas geht, ja, da können ja durchaus dann auch mal personenbezogene Daten drinstecken, dann habe ich da ein Thema, das nicht einfach zu lösen sein wird. So, gibt so ein paar Argumente, die man noch hat in der DSGVO, um in solchen besonderen Fällen das zu rechtfertigen. Also zum Beispiel kann die Übermittlung auch in so ein unsicheres Drittland ausnahmsweise wegen irgendwelchen ganz wichtigen Gründen des Allgemeinwohls zulässig sein. Ja, da kann man drüber nachdenken, wenn es darum geht, irgendwie einen global laufenden Angriff zu unterbinden, ob das nicht in Betracht kommt. Ja, aber es wird halt sehr kompliziert.
Wie ist denn das? Entschuldigung. Wie ist denn das? Ich meine, ganz grundsätzlich, wir reden ja dann sehr schnell davon, dass ich einen Dienstleister vielleicht mit im Boot habe, der in einem anderen Land sitzt oder so. Aber ich mache doch dann mit einem Dienstleister eine Auftragsverarbeitung oder irgendwas. Bin ich dann nicht eigentlich fein raus? Also muss der dann nicht, wenn der jetzt Daten von mir bekommt, muss nicht dann eigentlich mein Dienstleister sich um die IT-Sicherheit dann von diesen Daten kümmern, wenn die bei ihm quasi dann in dessen Cloud sozusagen erstmal sitzen?
Das ist so kompliziert, dass das ein Thema einer eigenen Sendung werden wird und soll.
Also zu der Frage der IT-Sicherheit kann man schon sagen, das ist eine Aufgabe von beiden. Ja? Also ich kann das nicht vollständig outsourcen, sondern ich muss mir zumindest auch die Frage stellen, ist das, was mein Dienstleister da macht, eigentlich ausreichend? Ja? Ganz häufig hast du ja auch die Situation, dass der Dienstleister gar nicht abschließend beurteilen kann, was da erforderlich ist. Ne? Also nimm mal so einen Hosting-Provider. Ja? Als Provider weiß ich gar nicht, welche Daten da bei mir zu welchen Zwecken verarbeitet werden von meinen Kunden. Ja? Ob das Gesundheitsdaten sind, ob das überhaupt personenbezogene Daten sind, weiß ich nicht. Ich kann also als Host-Provider von so einer neutralen Plattform quasi so eine Baseline an Sicherheitsmaßnahmen anbieten. Die wird im Zweifel relativ hoch sein, ja, dass da nicht jeder in mein Rechenzentrum marschieren kann, dass ich auf den von mir gemanagten Servern so wenigstens irgendwie Verschlüsselung addressed und so implementiere, kann ich alles machen. Ja. Aber am Ende weiß ja nur mein Kunde, ob ihm das ausreicht oder ob er vielleicht noch mehr braucht. Ja. Also ob er zum Beispiel die Daten nicht vielleicht clientseitig nochmal verschlüsseln muss oder ob er zusätzliche Backups braucht. Ja, also insofern kann man das weder dem einen noch dem anderen einseitig irgendwie aufdoktrinieren, sondern jeder hat halt für seinen Bereich eine Verantwortung dafür zu sorgen. Und am Ende des Tages denkt die DSGVO ja immer in Verantwortlichkeiten. Ja, du hast den Verantwortlichen und du hast den Auftragsverarbeiter. Und der Begriff des Verantwortlichen sagt halt schon, es ist halt sein Job, seine Verantwortung.
Und zusätzlich liegt natürlich die Auswahl der Dienstleister erstmal bei mir. Das heißt, ich muss mir erstmal jemanden aussuchen, von dem ich sicher bin, dass er das erfüllt erstmal. Und dazu gehört auch natürlich IT-Sicherheit. Aber natürlich, wenn du alles ordentlich geregelt hast und ordentliche Verträge geschlossen hast, Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen hast und dich auch vorab überzeugt hast, dass bei deinem Gegenüber alles okay ist. Ne? Wir wissen alle, wie häufig wir in die USA fliegen und da uns Amazon-Rechenzentren anschauen. dann kannst du relativ beruhigt sein, dass alles gut ist. Aber das ist relativ selten der Fall.
Sprichst du einen guten Punkt an, ne? Also der Artikel 28, wo es um Auftragsverarbeitung geht, sagt ja, meine Auftragsverarbeitung muss auch Inspektionen, also Audits zulassen, ne? Da frage ich mich halt auch manchmal, wie sehr ist das eigentlich der Sicherheit der Verarbeitung zuträglich, wenn jeden Tag tausende Kunden durch so ein Rechenzentrum theoretisch marschieren dürfen, ja, nur um am Ende ja nichts zu sehen, ja. Insofern auch da wieder so ein Bereich der DSGVO, wo vielleicht die Ansprüche des Datenschutzes und die IT-Sicherheit nicht unbedingt in einem Einklang sind.
Aber dürfen die denn überhaupt marschieren? Nee, die dürfen gar nicht marschieren, oder? Durch das Rechenzentrum? Ich glaube nicht, dass jemand reinlässt.
Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, die DSGVO sagt, der Auftragsverarbeiter muss Inspektionen zulassen. Ja, mehr sagt sie halt nicht. Ne?
Zu wenn Beginn man das so wörtlich und zu dann nimmt, regelmäßig.
Ja.
Da hätten wir ein schönes Business von um die Welt fliegen und unsere Rechenzentren anschauen können, draus machen, aber irgendwie haben die Anbieter nicht mitgespielt.
Also ich kenne einige Datenschutzbeauftragte von Konzernen, die machen das sehr regelmäßig, dann in schönen Locations sich die Rechenzentren und Dienstleister anschauen.
Ja, da hat man als Interner, glaube ich, bessere Argumente. Ja. Ich könnte da mal nach Rostock fahren oder so und da mal schauen. Genau. Letzter Punkt, den ich gerne noch besprechen wollte, wie ist denn hier die Rolle von den Administratoren und den Dienstleistern? Also welche Funktion haben die denn hier? Und auch da gibt es natürlich Zugriffe aus dem Ausland. Ne? Man denke an diese ganze Follow-the-Sun-Ideen, wo dann deiner in Indien sitzt. Island ist auch schön. Der dann Zugriff hat auf sensibelste Daten. Glaube ich, auch ein großer Zielkonflikt, oder?
Absolut. Also erstmal muss man sagen, das ist natürlich auch ein eigenes Sicherheitsthema. Ne? Also wenn ich Admins rund um die Welt habe, jeder, der Zugriff hat, ist halt im Zweifel auch ein Angriffsvektor. Ne? Berechtigungskonzepte, Need-to-Know-Basis und solche Dinge sind natürlich auch wichtige technische und organisatorische Maßnahmen. Ne? Den Zielkonflikt sehe ich halt vor allem da, wenn es halt um die Drittlandstransfers geht. Ne? Weil auf der einen Seite verlangt natürlich die DSGVO von mir, im Grunde rund um die Uhr Sicherheit herzustellen. Ja, wir haben unglaublich kurze Fristen, wenn es um die Meldung von Incidents angeht. Ne? Da sprechen wir von 72 Stunden. Das ist sehr kurz, wenn man mal einen Feiertag hat oder so. Und zugleich ist natürlich das Arbeiten rund um die Welt unglaublich schwierig. Ne? Also auch der Zugriff eines Admins aus Indien beispielsweise ist ein Drittlandstransfer, auch wenn die Daten eigentlich gehostet in Europa sind. Ja. Allein der Zugriff darauf reicht schon aus. Ne. So, und wenn ich da den internationalen Zugriff so erheblich einschränke, dann ist das natürlich für mich als Admin, der in Europa sitzt, nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil ich dann eben alleine oder beziehungsweise in einer sehr ungünstigen Zeitzone Follow-the-Sun-Support leisten muss. Ne. Also sehe ich schon einen gewissen Zielkonflikt drin. Ja. Auf der einen Seite eben so eine gewisse Regionalität zu fordern, auf der anderen Seite aber eben eigentlich ein Schutzniveau, das so kaum zu leisten ist. Ne? Also als Anwalt kenne ich das auch sehr, sehr gut. Ja? Wenn Freitagabend die Meldung eines Inzidents kommt, dann war es das halt am Wochenende.
Die berühmte Freitagnachmittag-Datenschutz-Pannenmeldung. Ja. Die nahtlos die Freitagnachmittag-Abmahnung, also zumindest in meinem Berufsleben ersetzt hat, die es da immer gab.
Ja, oder auch Log4j, schön vor Weihnachten, ja. So ein Riesenthema auf den Tisch kriegen, das lässt sich dann mit dem Arbeitszeitgesetz, wenn man Arbeitnehmer ist, schwer in Einklang bringen, ne?
Also du würdest sagen, Anwälte und Datenschutzbeauftragte sind auch nur Menschen?
Das will ich sagen. Es ist eine gewagte These, ja. Aber das ist so.
Das vergisst man ja bisweilen. Ja, letzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den hatten wir am Anfang schon, Datenschutzfolgenabschätzung für IT-Projekte, Riesenthema. Ich erlebe da so gerade nochmal so in diesem Bereich, wir haben es am Anfang schon mal kurz besprochen, so eine Art DSGVO-Einführung 2.0, wo jetzt irgendwie ganz viele Unternehmen merken, da haben wir riesen Lücken, auch bei Auslandstransfers und das gerade aufgearbeitet wird und da gerade ganz viel auch bei den Beratern liegt und ganz viel passiert. wo einfach dann, glaube ich, das auch ein gutes Stück Angst getrieben ist. Mhm. Aber eher dann im mittleren und oberen Bereich. Ich glaube, den kleineren Unternehmen ist es nach wie vor völlig Wumpe. Ist ja vielleicht auch nachvollziehbar.
Ist vielleicht auch da gar nicht so erforderlich, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, also ich glaube, man sieht im Moment vor allem auch so ein bisschen ein Problem mit dieser Verantwortlichkeitsstruktur in der DSGVO, finde ich. Also die Idee ist ja, der Verantwortliche hat sich um solche Dinge alle zu kümmern. Ja? Tatsächlich ist es aber so, gerade wenn wir so die großen Hyperscaler angucken, so ein Amazon Web Services, ja, sind die ja eigentlich sehr viel besser in der Lage, gerade solche technischen Standards zu etablieren. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, das entlässt den Verantwortlichen natürlich nicht völlig daraus. Aber wir sehen halt gerade die großen Diskussionen, wo dann Aufsichtsbehörden sagen, ja, die Inanspruchnahme dieser Services, Zoom beispielsweise, ja, soll jetzt hochgradig rechtswidrig sein, deswegen nehmen wir alle Verantwortlichen in die Pflicht, die aber ja eigentlich gar keine Einwirkung darauf haben. Ja. So, ich meine, es würde an vielen Stellen sehr viel mehr Sinn ergeben, die Auftragsverarbeiter in die Pflicht zu nehmen. Ja, und zu sagen, die großen Infrastrukturprovider, die müssen halt vor allem für so ein Base-Level an Sicherheit sorgen. An die wende ich mich als Aufsichtsbehörde, anstatt an jeden einzelnen Verantwortlichen. Ich glaube, damit wäre schon sehr viel gewonnen. Schon deswegen, weil es ja sehr viel effizienter ist. Ja. Also wenn ich als Aufsichtsbehörde bei Zoom zusätzliche Maßnahmen durchgesetzt kriege, habe ich jeden einzelnen Zoom-Kunden damit abgefrühstückt, anstatt zu denen einzeln zu gehen. Ne. Die Problematik dahinter ist, dass gerade die deutschen Datenschutzbehörden meistens einfach nicht zuständig sind, weil die Services halt aus Irland oder Luxemburg oder so erbracht werden.
Nein, ja. Irland.
Jetzt noch mal ganz schnell zwei Minuten Irland-Bashing. Irland ist furchtbar und hinter
dachte, die gesamte DSGVO. Ich dachte, wir schaffen eine Sendung ohne über die Behörden in Irland.
Ich will dazu gar nicht sagen.
Ist schlimm. Okay, haben wir erledigt.
Wie dem auch sei, jedenfalls die deutschen Behörden sind halt ein bisschen in der Not, dass sie da nichts zu melden haben. Ja? Deswegen ist deren einziger Angriffspunkt, auf die Kunden zu gehen. Ja? Und das löst halt an ganz vielen Stellen halt auch diese Notwendigkeit aus. Wir müssen jetzt hier Transfer Impact Assessments, sogenannte, machen. Also ich muss mir angucken, wie ist das Datenschutzniveau eigentlich in dem Drittland, in dem die Daten verarbeitet werden, was ja ein Riesenakt ist. Ja? Da muss ich auf einmal anfangen, mich mit der indischen Datenschutzrechtslage auseinanderzusetzen und indischen Sicherheitsgesetzen. Und zwar jeder einzelne Kunde, der betroffen ist, für sich, anstatt das mal zentralisiert zu machen. Ja? Und da kommt dieser ganze Aufwand her. Ja, also ich meine, für Berater ist das natürlich alles ganz wunderbar. Man verdient einen Heiden Geld damit. Auf der anderen Seite finde ich es als Berater aber auch relativ frustrierend, ja, weil es führt halt zu relativ wenig Verbesserung. Dabei bin ich an und für sich eigentlich ein Freund der Datenschutzfolgenabschätzung. Ich finde das im Grunde eine sehr gute Idee, sich vor Einsatz von irgendeinem Tool oder irgendeiner Maßnahme mal strukturiert darüber Gedanken zu machen, was sind eigentlich die tatsächlichen Risiken für die Menschen. Ja? Das ist ja so die Idee dahinter, sich ein bisschen auch von der rein rechtlichen Diskussion zu lösen, um mal zu sagen, abseits dessen, was ich darf, ist das eine gute Idee, das zu machen, und sollte ich da noch irgendwas tun, um dafür zu sorgen, dass da jetzt keiner ums Leben kommt oder in seinen Rechten halt wirklich oder in seinem echten Alltag und seinem echten Leben eingeschränkt wird. Ja? Das finde ich an sich eine ganz gute Sache. Der Formalismus und die Art und Weise, wie es aktuell abläuft, gefällt mir nicht so wirklich.
Ja, die Bürokratie ist grausam. Ne? Also wir werden über diese TIAs und den Fragen werden wir demnächst nochmal eine eigene Folge machen, aber theoretisch müsste ich bei jedem Einsatz von Office, von Cloud, von Analytics so eine Analyse der amerikanischen Rechtslage machen. Und zwar auch, wenn ich im Backup bin. Also es ist völliger Irrsinn, und Kollege Hansen Öst hat ja irgendwie auch da so einen Rant in seinem Newsletter, hast du wahrscheinlich auch gelesen, Adrian, was für ein furchtbarer, unnötiger Bürokratismus das ist, der wirklich keinem hilft und den Datenschutz in keinem Punkt voranbleibt. Ich glaube, das würden wir auch alle unterschreiben.
Könnt ihr mir nochmal zum Schluss so eine kleine, bei ihr beide eine kleine, ja, Mini-Zusammenfassung geben? Was wären denn jetzt so am Ende so die wichtigsten Tipps für euch, die man einem Unternehmen mitgeben kann? Wie bringt man Datenschutz und IT-Sicherheit möglichst gut in Einklang? Was sind so aus eurer Erfahrung die wichtigsten Punkte? Vielleicht Adrian zuerst.
Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ich mir darüber im Klaren werden muss, was sind eigentlich meine Risiken und was muss ich tun, um die vernünftig zu adressieren. Ja, dieses vernünftig ist ja im Prinzip die Essenz dieser ganzen Faktoren, die der Artikel 32 da aufzählt, in Unterberücksichtigung von Kosten, Stand der Technik und so weiter. Was damit gemeint ist, ich muss ein vernünftiges Sicherheitskonzept haben. Sicherheitskonzept ist, je nachdem wie groß ich bin, vielleicht sogar auch schon übertrieben. Ich muss mir über die Risiken im Klaren sein und mir vernünftige Lösungen dafür ausdenken. So würde ich es am Ende des Tages zusammenfassen. Ja. Und ich glaube, damit ist schon sehr viel gewonnen. Ganz viele andere Gesetze, die wir jetzt heute gar nicht noch erwähnt haben, ticken ganz ähnlich. Ja, am Ende will das Gesetz von mir, dass ich Risiken erkenne und adressiere. So, und wenn ich das strukturiert und vernünftig mache, dann glaube ich, ist man schon einen großen Schritt weiter.
Dem kann ich mich eigentlich nur vollumfänglich anschließen. Also ich würde das auch so machen, ausgehend von dem Risiko, das ordentlich dokumentieren, sich zusammensetzen, auch insbesondere den US-Transfer sich nochmal ordentlich anschauen. Auch da gibt es gerade im Moment viel zu tun. Gucken, ob ich Folgenabschätzung brauche, die ich natürlich im Idealfall längst gemacht haben sollte. Aber wenn das zufälligerweise nicht der Fall ist, dann wirklich gucken bei wichtigen Sachen, dass ich das nachhole. Mhm. Und einfach vorbereitet sein, auch darauf im Notfall das zu rechtfertigen, was ich getan habe. Ne? Das muss irgendwie so ein rundes Bild sein. Ich habe mir da, das Wichtigste auch in meiner Beratung ist immer den Behörden letztendlich zu zeigen, ich hab mir dabei was gedacht und ich habe was gemacht. Mhm. So, ne? Und das muss dann wahrscheinlich auch nicht perfekt sein, hundertprozentig. Es sei denn, ich mache so eine Durchnummerierung. Das ist sehr unperfekt. Aber im Zweifelsfall ist das auch das, was das Gesetz fordert.
Und ich meine, als Techniker kann ich mir das ja auch so betrachten. Ja, ich weiß ja, ganz häufig weiß ich ja, was wäre eigentlich State of the Art und wo mache ich irgendwelche Dirty Shortcuts. Ja, und die Dirty Shortcuts sind halt das Gefährliche. Ja, wenn ich nach vernünftigen Best Practices, so wie ich es gelernt habe und so wie es halt üblich ist, arbeite, dann ist in aller Regel, wenn ich nicht einen total erhöhten Schutzbedarf habe, ist damit schon die halbe Miete erreicht.
Gut, ja, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir ein wenig klären konnten heute, wie Datenschutz und IT-Sicherheit irgendwie gut zusammenspielen können und trotz der etwas ja vagen Paragraphen, die es da manchmal in der DSGVO dazu gibt. Falls aber noch Fragen offen sind, könnt ihr da draußen natürlich uns auch Fragen stellen. Unter ct.de/Auslegungssache gibt es nämlich unter den Episoden die Möglichkeit zu kommentieren. Und ich habe gesehen, bei der letzten Folge gab es auch durchaus Diskussionen, da ging es ja um Webseiten und Datenschutz, die Jörg dann auch nochmal beantwortet hat. Und so ist es auch dieses Mal. Also gerne Fragen stellen, dann werden die auch noch beantwortet. Oder wenn ihr Ideen habt für andere Sendungen, es gibt auch die Möglichkeit, Feedback an auslegungssache@ct.de zu schicken.
So ist es.
So, und dann würde ich sagen, außer ihr habt jetzt noch irgendeinen letzten Gedanken, würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Ich danke euch beiden.
Also mein letzter Gedanke wäre tatsächlich auch, mich nochmal bei Adrian zu bedanken, der das, finde ich jetzt zumindest, ich hoffe, das wird bei den geneigten Hörern eben so der Fall sein, ausgesprochen gut und verständlich erklärt. Oder wie siehst du das, Achim?
Ich sehe das auch. Also
du musstest kaum reingrätschen, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, du musstest mich sogar zum Reingrätschen ermuntern, weil ich gebannt zugehört habe und fand es unheimlich interessant. Gerade bei so einem, es ist ja schon so eine spannende Schnittstelle, wo es manchmal ein bisschen technisch auch werden kann, aber ich fand auch, das war heute gut erklärt und dafür vielen Dank.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Wir laden dich gerne wieder ein. Ja. Dann schließen wir. Achim, bist du bereit mit dem in Holger-Vertretung mit dem obligatorischen
Schützt eure Daten.
Daten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.